Radioaktiv am Samstag. Rechtsgebiete.
Recht schönen guten Tag, mein Name ist Roman von Alvensleben. Radioaktiv Rechtsgebiete heute Nachmittag mit dem Thema Gewalt oder Antigewalt. Gewalt ist ein gegenwärtiges Problem unserer Gesellschaft. Zu beobachten ist Gewalt auf Schulhöfen, im Kindergarten und auch im hohen Alter, beispielsweise in Fußballstadien und an anderen Orten. Ich habe heute bei mir im Studio einen Fachmann, der sich mit dem Thema Gewalt sehr gut auskennt, zu Gast und der bereits in seinem jungen Alter schon bundesweit anerkannt kompetent ist und eine Kompetenz darstellt. Ich stelle Ihnen diesen Gast gleich vor, aber erstmal hören wir etwas Musik.
Und jetzt die neue Radioaktivmusik. Aktuelle Hits. Und die schönsten Klassiker. Im Weserbergland. Einfach mal was anderes hören. Radioaktiv.
Dear darling, please excuse my writing. I can't stop my hands from shaking, 'cause I'm cold and alone tonight. And I miss you, and nothing hurts like no you. No one understands what we went through. It was short, it was sweet, we tried.
Radioaktiv Rechtsgebiete, heute am Mikrofon Roman von Alvensleben. Das Thema in der Sendung Rechtsgebiete heute ist das Thema Gewalt. Ich begrüße ganz recht herzlich bei mir den Antigewalt- und Kompetenztrainer, 30 Jahre alt, Herrn Steffen Knippertz. Hallo, Herr Knippertz.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, ich habe es vorhin gesagt, in meiner Anmoderation im jugendlichen Alter mit 30 Jahren schon bundesweit anerkannte Kompetenz auf dem Gebiet der Gewalt oder Antigewalt. Sie sind selber Antigewalt- und Kompetenztrainer. Was ist Gewalt im rechtlichen Sinne eigentlich im tagtäglichen Gegenstand und Umgang Ihrer Arbeit?
Also wenn wir uns Gewalt mal jetzt in dem Sinne meiner Arbeit anschauen, das ist natürlich eher der negativ belastete Aspekt. Und da geht es im rechtlichen Sinne natürlich um alle schädigenden Handlungen gegenüber von Menschen. In meiner Arbeit natürlich ist es im rechtlichen Sinne aber auch gemeint mit schädigenden Handeln gegenüber Tieren oder Gegenständen. Auch da spricht man von Gewalt.
Wie entsteht Gewalt? Gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse? Gibt es da Theorien? Wie erlernt man eigentlich das, was Sie da tagtäglich machen und über das wir gleich noch reden?
Also es gibt, begünstigende Umstände, Gewalt zu erlernen, wenn man denn das Ziel hat, Gewalt zu erlernen. Ich gehe davon aus, dass man es erstmal nicht hat. Also ich sage jetzt mal Negativfaktoren, die da sind, dass es um eine Viktimisierung geht. Fachbegriff heißt eigentlich nichts anderes als Opfer werden. Das heißt in dem Sinne, in dem Moment, wo ich Opfer werde, ohnmächtig bin in meiner Sozialisation als Kind, Jugendlicher, bin ich eher gefährdet, jemand zu werden, der zur Gewalt neigt, als jemand, der, sage ich jetzt mal, das eher nicht wird, wo man natürlich dazu sagen muss, dass es das eher selten gibt, dass wir nicht Opfer werden. Denn da geht es nicht nur darum, dass ich Opfer von direkter Gewalt werden muss als jemand, der das abbekommt, sondern es kann auch sein, dass ich Zeuge werde einer Gewaltstraftat oder Zeuge eines Verkehrsunfalls, bei dem ich meine Eltern verliere, ein Scheidungskind. All das können Viktimisierungsinstanzen sein, die letztendlich später dazu führen können, dass das begünstigend ist, dahingehend, dass ich in Gewalt Täter werde. Wichtig an der Stelle ist sicherlich zu sagen, es ist nicht so, dass jeder, der so eine Erfahrung macht, zwangsläufig zum Gewaltstraftäter wird. Aber es ist sicherlich richtig, dass jeder, der Gewaltstraftäter ist, eine dieser Erfahrungen gemacht hat.
Das heißt, es gibt also bestimmte Erkenntnisquellen, wo man sagt, wenn ein bestimmtes Umfeld im Leben des Menschen vorhanden gewesen ist, dann neigt er dazu oder ist er gefährdet, Gewalttäter werden zu können.
Ja, das kann man so sagen. Und ein weiterer Moment ist sicherlich in der Sozialisation zum Gewalttäter nach der Viktimisierung die gewaltepiphanische Erfahrung. Das ist wieder ein Fachbegriff, ich erkläre den auch gleich, ich finde es aber wichtig, den zu wissen. Da geht es um nichts anderes als eine positive Gewalterfahrung zu machen, nämlich Gewalt als Lösung zu verstehen. Also ich werde jahrelang in der Schule gemobbt und gehe dann zu demjenigen hin und haue dem auf die Nase, dem Mobber, ja, und erfahre, dass ich danach meine Ruhe habe. Das ist erstmal eine positive Geschichte für denjenigen, der das erlebt, weil er sagt, hey, ich kann mein Ding selbst in die Hand nehmen, ich kann das selbst verändern. Und wenn sich das als Erkenntnisprozess quasi manifestiert, dann ist das natürlich der weitere extreme Schritt in Richtung Gewalttäter.
Und wie wirkt der Anti-Gewalt- und Kompetenztrainer jetzt dagegen? Oder was macht er eigentlich mit den Probanden, mit denen er zu tun hat? Wie sieht Ihre Arbeit aus tagtäglich?
Also ganz konkret geht es natürlich erstmal darum, wenn wir davon ausgehen, dass wir da erstmal Opfer sitzen haben, nämlich Gewalttäter sind erstmal grundsätzlich auch Opfer aus einer biografischen oder aus dieser Sozialisationsgeschichte heraus, geht es erstmal darum, diese Menschen trotz dessen, was sie getan haben, wertzuschätzen. Wir unterscheiden da ganz extrem zwischen Handlung und der Persönlichkeit. Das heißt, wir schätzen sie erstmal wert, gewinnen im besten Fall das Vertrauen des Probanden, des Klienten würden wir sagen, nicht Probanden, und über dieses Vertrauen analysieren wir die ganze Biografie und die Sozialisationsinstanzen und gucken, was sind eigentlich die Faktoren, die dazu geführt haben, dass diese Handlung letztendlich irgendwo mal zutage getreten ist. Wobei da ganz wichtig ist, da geht es uns nicht darum, und das sagen wir auch ganz deutlich, das zu entschuldigen mit der Biografie, sondern es geht um einen Erklärungsansatz. Und wenn der Jugendliche das versteht, dass das Problem nicht derjenige ist, der vor ihm steht, sondern das, dass er das mit sich trägt, dann ist das schon mal die erste gute Sache, die man daraus gewonnen hat. Und dann geht es letztendlich ganz klar und ganz wichtig für uns. Und das Hauptziel ist die Verantwortungsübernahme für die Tat, denn das ist häufig bei den Tätern nicht vorhanden.
We'll be right back. say rhythm is a dancer.
Radioaktiv Rechtsgebiete, heute zum Thema Gewalt. Bei mir von der Firma Mundwerk der Antigewalt- und Kompetenztrainer Steffen Knippertz. Herr Knippertz, Sie sprechen von wir. Wir machen dies, wir machen dies, jenes mit den Klienten. Wer ist in diesem Zusammenhang wir?
Also wir in dem Zusammenhang ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ich bin ja Freiberufler und wir arbeiten da in einem Trainerzusammenschluss. Das heißt, wir arbeiten generell immer zu zweit in einem Trainertandem und deswegen will ich da auch wir sagen und nicht ich, denn sowas funktioniert professionell und auch seriös nur zu zweit, so ein Antigewalttraining. Und deswegen spreche ich davon wir und meine da eigentlich immer einfach mit meinen Trainerkollegen, den ich dann an der Seite habe.
Welche Ausbildung muss man wahrnehmen, um sich Antigewalt- und Kompetenztrainer zu nennen? Welche Ausbildung haben Sie?
Also grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass man eine pädagogische Ausbildung hat, eine Grundausbildung. Ich bin Erzieher ausgebildet, staatlich anerkannter Erzieher und habe mich dann spezialisiert bei dem Verein Violence Prevention Network in Berlin mit einer Ausbildung zum Antigewalttrainer. Die dauerte 1,5 bis 2 Jahre und dort lernt man ganz spezifisch eben mit Gewaltstraftätern therapeutisch ein Stück weit zu arbeiten.
Das sind ja nun harte Jungs, mit denen Sie arbeiten. Ich gehe davon aus, dass Ihr Arbeitsfeld häufig auch in den Justizvollzugsanstalten stattfindet. Erzählen Sie mal ein bisschen darüber.
Ja, das ist richtig. Ich arbeite in Justizvollzugsanstalten deutschlandweit, in Hamburg, Leipzig, Hameln, Wuppertal. Was soll ich dazu erzählen? Wir achten sehr darauf, dass es möglichst Jugendliche sind, die ähnliche Geschichten haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Leipzig eher die Rechtsradikalen in einer Gruppe, in Wuppertal zum Beispiel Migrationsjugendliche in einer Gruppe. Das heißt, wir achten darauf, dass es nicht so ist, dass wir irgendwas begünstigen, wo noch mehr Gewalt und Aggression entsteht, indem man ganz viele verschiedene mit verschiedenen Hintergründen in eine Gruppe werfen, sondern wir achten darauf, dass da ähnliche Geschichten sind. Und dann geht es im Prinzip darum, dass die Jugendlichen einmal selber über eine Gewaltstraftat sprechen und auch über ihre Biografie innerhalb dieser Gruppe. Das Ganze demütigungsfrei ist für uns ganz wichtig und dass wir uns quasi auf die Suche begeben mit dem Jugendlichen, wir nicht die Antworten mitbringen, sondern der Jugendliche quasi selbst auf die Antworten kommt über unsere Fragen. Die Macht der Frage ist ja sehr wichtig bei diesem Ansatz. Und die anderen Jugendlichen im Prinzip dazuhören, das auch mitkriegen und merken, dass sie auf der einen Seite nicht alleine sind und dass man vielleicht ein Problem, was wir alle haben, gemeinsam lösen können dort. So. Und natürlich sind das harte Jungs, aber im Kern sehr weich.
Führt das denn auch zu Erkenntnisprozessen bei den Jugendlichen? Erkennen die wirklich das, was ich da getan habe, mache ich nicht wieder? Und wie sind dann aus diesen Prozessen heraus die Quoten der Rückfallgefahr? Das ist ja auch eine häufige Frage, die die Politik dann wahrscheinlich an Sie richtet.
Genau. Also ich würde ja meine Arbeit nicht machen wollen, wenn ich das Gefühl hätte, ich erreiche die Jugendlichen nicht. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, ich erreiche alle. Ich glaube aber, dass das durchaus seine Wirkung hat und ich merke das auch daran, dass wenn die Jugendlichen den Strafvollzug verlassen, dass sie auch weiterhin den Kontakt zu mir suchen. Zu der Rückfallquote ist zu sagen, dass wir da von der Reinhaftierungsquote sprechen und bei der Reinhaftierungsquote ist es so, dass wir da bei 17% liegen. Das finde ich beachtlich. zur Rückfallquote muss man sagen, für den Hörer, das muss man einfach auch erklären, die Rückfallquote heißt, jemand kommt zurück in den Strafvollzug. Für mich ist aber nicht entscheidend, ob er zurück in den Strafvollzug kommt, sondern für mich ist entscheidend, ob er zurück in den Strafvollzug kommt, weil er eine erneute Gewaltstraftat begangen hat. Ich hatte da neulich so einen Fall, da hat ein Jugendlicher ist zurück in den Strafvollzug gekommen und mir sagte dann ein Bediensteter, naja, dann hat ja ihr Training nichts gebracht, und als ich recherchiert habe, warum er zurückgekommen ist, war es während der Bewährungszeit quasi ein Schwarzfahren. Da kann ich sagen, hat das Gewalttraining, Antigewalttraining sehr viel gebracht, da der Jugendliche im Verlauf seiner Sozialisation vorher diesen Kontrolleur sicherlich sich nicht hätte aufschreiben lassen, sondern er hätte sicherlich anders reagiert. In dem Fall kann man ganz klar von einem Erfolg sprechen. Natürlich ist es schade, dass er dann wieder zurückgekommen ist in den Strafvollzug, aber eben das Antigewalttraining, und das muss man seriöserweise auch sagen, kann eben auch nicht alle Probleme bearbeiten. Es ist ganz speziell auf die Gewalt gerichtet.
Sie haben ein Konzept oder ein Flyer sozusagen entwickelt für Ihre Arbeit und für die Organisation Mundwerk, die da tätig ist. Da werden auch bestimmte Methodiken und Konzepte beschrieben, Sicherheitspläne, mit denen Sie mit Jugendlichen umgehen oder die Sie mit den Jugendlichen erstellen. Was ist das?
Also vorweg muss man sagen, dass wir erstmal eine Kosten-Nutzen-Analyse mit den Jugendlichen machen, wo es einfach ganz klar darum geht, was hat dir Gewalt gebracht? Positiv, und was hat es sich gekostet am Ende? Und man muss da, und das ist auch sehr, sehr wichtig, den Jugendlichen auch lassen, dass wenn sie sagen, ja, Gewalt hat mir Spaß gemacht, das darf man ihnen einfach nicht absprechen, das ist so. Aber die Frage ist, was hat es dann gekostet am Ende? Und wenn man dann überlegt, wie viel Spaß es auch gekostet hat, nämlich die Jugendzeit, die sie teilweise in der Jugendanstalt verbringen, wo sie nicht mit auf Party gehen können, wo sie nicht mit ihren Freunden irgendwie was machen können, das begreifen die Jugendlichen ziemlich gut. Und dann geht es natürlich darum, Handlungsoptionen zu finden. Und um eine Handlungsoption zu finden, muss ich erstmal mich selbst verstehen. Das ist das Allererste. Und im Sicherheitsplan ist das zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor. Was passiert bei dir, bevor du zuschlägst? Ja? Welche körperlichen Signale sind bei dir? Schwillt der Hals an? Ballst du deine Fäuste? Knirschst du die Zähne? Nimmst du das wahr? Und wenn ja, das ist ja so die letzte Instanz, wie reagierst du dann? Wenn du das in Zukunft bewusster wahrnehmen könntest, dann würdest du ja in der Lage sein, das auch zu verändern. Bei dem Sicherheitsplan ist zum Beispiel auch wichtig, mit wem gehe ich los, zu welcher Zeit, trinke ich vorher noch etwas? Wenn ich sowieso immer, wenn ich mit Marco losgehe und was getrunken habe, kommt es irgendwie zu Schlägereien. Dann ist eben die Frage für die Zukunft, ist es sinnvoll, mit Marco zusammen loszugehen und vorher einen zu trinken? So, das ist ganz, wir machen den Jugendlichen quasi diese unbewussten Abläufe, in denen sie glauben, in eine Gewaltstraftat reinzuschlittern, ganz unbewusst, die machen wir ihnen ganz bewusst und erklären ihnen dann auch, und das ist häufig auch sehr verständlich für sie, dass sie sich an 5, 6, 7, 8, 9 Punkten am Abend entschieden haben, dass es zu einer Gewaltstraftat kommt. Eine ganz elementare Sache ist für uns dann natürlich noch die Stoppkarte. Die muss man sich als Gedankenstoppkarte vorstellen. Und zwar läuft das Ganze so, dass wir die Jugendlichen fragen, was war das Schlimmste für dich, als du in den Strafvollzug gekommen bist? Und die Jugendlichen sind da ziemlich einig in ihrer Meinung. Häufig ist das Schlimmste für sie, dass sie vor Gericht sitzen und sehen, wie die Mutter weint, nachdem das Urteil gesprochen wurde. Und dann fragen wir die Jugendlichen ganz konkret, hast du ein Bild davon? Und dann sagen die, ja, habe ich. Und dann haben wir gesagt, könntest du dir vorstellen, in einer Situation, in der du wieder dazu neigen würdest, zuzuschlagen, dir dieses Bild nochmal zurückzuholen in den Kopf, 1, 2 Sekunden. Ich glaube, dass diese emotionale Verbindung für die Jugendlichen sehr wertvoll sein kann. Und es haben mir auch schon einige gesagt, dass ihnen das wirklich viel gebracht hat, diese Stoppkarte.
Dann gibt es bei Ihnen ja auch noch eine Art Nacharbeit als Coaching. Davon hören wir gleich nach der Musik.
Ich kann in 3 Sekunden die Welt erobern, den Himmel stürmen und in mir wohnen. In 2 Sekunden Frieden stiften, Liebe machen und Feind vergiften. In 1 Sekunde Schlösser bauen, 2 Tage einziehen und alles kaputt hauen. Alles Geld der Welt verbrennen und heute Zukunft kennen. Das ist alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Ich wär gern sind für zwei Sekunden Ewigkeit unsichtbar. Ich stopp die Zeit, kann in Sekunden fliegen lernen, weiß wie's sein kann, nie zu sterben. Die Welt durch deine Augen sehen, Augen zu und durch Wände gehen. Das ist alles nur in meinem Kopf und das ist alles.
Radioaktiv Rechtsgebiete heute mit dem Thema Gewalt und zu Gast bei mir von der Firma Mundwerk, der Antigewalt- und Kompetenztrainer Steffen Knippertz. Herr Knippertz, Sie haben gerade gesagt, wie Sie mit den Leuten arbeiten, die Ihre Klienten sind und dass Sie vornehmlich auch im Gefängnis mit denen arbeiten, auch in Gruppen. Wie wird das Ganze nachversorgt? In Ihrem Konzept steht da was von Coaching. Wie läuft das? Was ist Coaching?
Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn man muss sich vorstellen, wenn die Jugendlichen im Strafvollzug sind, sind sie erstmal in einem, auch wenn sich das ein bisschen sarkastisch angehört, sicheren Umfeld. Wenn sie dann rauskommen, werden sie erstmal mit all den Verlockungen des Lebens und auch in die Situation wieder kommen, gedemütigt zu werden oder was auch immer, und wie gehen sie damit um? Deswegen ist das Coaching natürlich elementar wichtig, und wir haben da mehrere Phasen. Es gibt einmal die Haftentlassungsvorbereitung, die sehr, sehr wichtig ist, wo wir auch mit der Justizvollzugsanstalt sehr gut zusammenarbeiten, wo es darum geht, welche Perspektiven hat der Jugendliche, wenn er rauskommt? Hat er einen Schulabschluss gemacht oder muss er noch einen machen? Geht er in eine Ausbildung? Dass er gleich in ein Beschäftigungsverhältnis im besten Fall kommt oder eben in die Beschäftigung der Schule. Und auch die Wohnsituation muss geklärt werden, häufig auch Status, Passsituation und all diese Dinge müssen letztendlich geklärt werden. Und wenn sie dann draußen sind, dann gibt es eine intensive Anfangsbetreuung, die geht über eine Woche, und da bin ich eine Woche vor Ort bei den Jugendlichen und gucke, dass sie sich irgendwie wieder so reinfinden, ja, und begleite das auch. Und das Ganze geht dann weiter über 6 Monate, Stabilisierungscoaching heißt das, und da geht es auch darum, Coaching versteht sich nicht als Kontrolle, das ist für die Jugendlichen auch ganz wichtig, denn wer will, wenn er gerade aus dem Strafvollzug kommt, noch weiter kontrolliert werden, sondern es ist so, die haben meine Handynummer und können mich jederzeit anrufen. Das sind manchmal so ganz kleine, banale Sachen. Der Nachbar hat mich gerade ganz böse angemacht und ich will dem jetzt am liebsten die Tür eintreten. Und dann rufen die an und sagen, was soll ich machen? Ja? Und dann gibt es Situationen, in denen ich in denen es mir gelingt, am Telefon das Ganze schon zu deeskalieren, über ein gutes Gespräch. Aber es gibt auch die Situationen, wo ich mich ins Auto setzen muss, den am Telefon behalten muss und dann eben da, wo er gerade ist, hinfahren muss und dort mit ihm das Gespräch suchen. Und ich denke, das ist wichtig für die Jugendlichen, weil wirklich teilweise ganz kleine Krisensituationen sie sehr, sehr schnell aus den Latschen hauen und sie sehr, sehr schnell wieder so in dieses, oh, ich kann doch nichts und ich bin doch niemand und ich muss mich jetzt wieder irgendwie bestätigen durch mein altes Muster verfallen können. Und da wollen wir einfach die Jugendlichen nicht mit allein lassen. Deswegen finden wir das ganz wichtig.
Sie sprechen vornehmlich von Jugendlichen aus Haftanstalten, die Sie betreuen. Gibt es auch Angebote zur Haftvermeidung, also bei Jugendlichen oder auch möglicherweise erwachsenen Straftätern, die ihr Angebot wahrnehmen können und die letztlich dann in irgendeiner Form gecoacht werden oder unterrichtet werden, damit sie überhaupt nicht in die Situation kommen, inhaftiert zu werden?
Also das ist eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, wo man aber sagen muss, dass da auch häufig das Portemonnaie unseres Staates eine Rolle spielt. Denn man geht immer davon aus, man kann es vielleicht kostengünstiger lösen, denn diese Anti-Gewalt-Trainings sind natürlich auch ein gewisser Kostenaufwand, auch für eine Kommune. Ich würde mir wünschen, dass das auch hier zum Beispiel in Hameln noch mehr installiert wird, weil ich denke, es ist elementar wichtig, egal bei welcher Tat, dass Jugendliche eine Konsequenz spüren, die auch damit im Zusammenhang steht. Und wenn ich eben öfter Gewalt durch Gewalt auffällig werde, dann finde ich, bringt es dem Jugendlichen nicht viel, eine Auflage zu machen von Sozialstunden in einem Tierheim oder ich weiß nicht wo, sondern er muss sich ja letztendlich mit diesem Problem beschäftigen. Und ich finde, da dürfen wir, und da, also wir dürfen uns da nicht vor versperren und da dürfen wir auch nicht sagen, das kostet, weil am Ende ist es teurer, wenn der Jugendliche im Strafvollzug kommt und es ist wirklich unheimlich schwierig, das muss man auch noch dazu sagen, es ist wirklich unheimlich schwierig, jemanden mit einer Jugendvollzugsvergangenheit auch wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu kriegen. Und auch diese Kosten, man müsste sich das Ganze nochmal angucken und auch diese Kosten gegenrechnen und dann ist wahrscheinlich die präventive Maßnahme die viel günstigere und da würde ich mir wünschen, dass da noch mehr passiert. Also grundsätzlich bin ich und auch meine Trainerkollegen sehr offen dafür, aber häufig wissen wir, dass die Kommunen auch sehr klamm sind und dass es da eben häufig auch krankt, ja, an der Stelle.
Sie sprechen das Thema Kosten an. Das ist sicher was, über das man sich hier auch unterhalten muss. In den Justizvollzugsanstalten aufwendige Besuche, Trainingsgruppen. Wer finanziert das eigentlich alles?
Also das ist ganz spannend, denn in dem Fall, wo wir für Violence Prevention arbeiten, deutschlandweit, ist es so, dass wir gerade in der Entwicklung sind, über die Bundesebene hinaus, das zu einem Standardprogramm zu machen, dass es deutschlandweit in den Justizvollzugsanstalten auch zu einem Standard und zu einem Qualitätskriterium wird. Das Problem ist, da haben wir ein Föderalismusproblem, dass jeder Justizminister selber entscheidet, was er und wofür er es ausgeben will. Der Bund spricht dafür. Die Justizministerkonferenz hat sich zum Glück auch einheitlich dafür ausgesprochen. Jetzt sind wir noch angewiesen auf die Innenministerkonferenz, denn das Ganze ist dadurch, dass es auch so ein bisschen um Radikalisierung und Deradikalisierung im Strafvollzug geht, auch mit dem Inneren zusammen. Auch das Bundesinnenministerium hat sich dafür ausgesprochen. Die Länder sind da noch auf dem Weg. Ich hoffe, die entscheiden sich richtig und dann wäre es für den Strafvollzug dadurch geregelt, dass man eben in einer Kofinanzierung von Innenministerium der Länder und Justizministerium der Länder zu 50% das finanziert wird. Aktuell ist es so, dass das Land hier einen Teil dazu gibt und viel von Privatinvestoren einfließt. Also da muss man auch nochmal ganz stark loben. Also die Wirtschaft hat sich da sehr engagiert, dass diese Programme deutschlandweit laufen.
Im Landkreis hier, Hameln-Pyrmont, die Gewalt zur Haftvermeidung oder diese Anti-Gewalt-Trainingskurse, die würden dann vom Landkreis bezahlt werden müssen oder von den Jugendämtern, die ja beim Landkreis installiert sind. Wie stehen die denn dazu? Gibt es da Gespräche? Führt Mundwerk oder auch andere Gruppierungen diese Gespräche?
Also es gibt da Gespräche, die dauern zurzeit an. Ich denke, dass da erstmal grundsätzlich glaube ich, dass die in der Verantwortung stehenden im Landkreis schon auch das auch für richtig und wichtig halten. Von daher bin ich da guter Dinge und hoffe, dass wir da bald zu einem Ergebnis kommen. Ich werde da sicherlich von meiner Seite auch nochmal auf den Landkreis zugehen müssen, denn das, was ich weiß, ist, dass, glaube ich, da auch schon nach einer Lösung gesucht wird.
Jetzt wollte ich nochmal auf die Klienten kurz eingehen. Sind das nur Männer, jugendliche Männer oder sind sie auch für alle Altersgruppen tätig und vor allen Dingen auch für Frauen?
Also vorzugsweise sind es natürlich Männer. Bei den Frauen ist es, haben wir manchmal das Gefühl, es steigt an, das Thema, da aber eher im pubertären Bereich der Mädchengewalt, jetzt eher weniger die Frauen, die haben da oft andere Mittel, als zur Gewalt zu greifen. Und von daher ist es gesamtgesellschaftlich auch nicht so wahrgenommen, dass Frauen das Thema sind. Und auch das ist ein Grund, warum da natürlich noch eher die Kasse zubleibt, ja, für solche Themen wie Frauen mit Gewaltstraftaten.
It felt like springtime on this February morning. In a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel alright. I carry them with me today now as I lay me down to sleep. Yes, I pray that you will hold me dear. Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. I wonder why I feel so high, though I am not above the sorrow, heavy-hearted till you call my name. And it sounds like church bells.
Rechtsgebiete. Heute Nachmittag zum Thema Gewalt bei mir Steffen Knipperts, Antigewalt- und Kompetenztrainer. Ihre Philosophie, Herr Knipperts, und Ihr Motto ist: Überlegen ist, wer überlegt. Das steht zwar für sich, aber ich würde trotzdem gerne noch von Ihnen hören, was dahinter steckt.
Ja, es geht im Prinzip anknüpfend an das, was ich auch schon gesagt habe im Verlauf der Sendung, dass die Jugendlichen eben nochmal überlegen, bevor sie zuschlagen. Häufig ist ja ihr Überlegenheitsgefühl daraus, dass sie eben dass sie eben der Stärkere sind, aber eben bei Überlegen ist, wer überlegt, geht es ganz klar um die mentale Stärke. Ja? Vorher nochmal zu überlegen und dann zu gucken, auch das ist ja die zentrale Frage, die wir im Strafvollzug den Tätern dann stellen, dass wir sagen, wer ist denn jetzt der Gewinner der Situation? Du als der, der zugeschlagen hast, der jetzt hier 4 Jahre seiner Jugend im Strafvollzug sitzt, oder der? Der jetzt vielleicht sogar noch Schadensersatz von dir kassiert, ja, oder Schmerzensgeld, nicht Schmerzmittel, so. Ja, an der Stelle ist den Jugendlichen ganz klar und ganz bewusst, dass sie da eher die Verlierer sind. Und von daher fand ich dieses Motto einfach passend.
Jetzt gibt es ja ihr Anti-Gewalt- und Kompetenztraining als Ansatz. Dann gibt es ja auch noch einen anderen Ansatz, Anti-Aggressionstraining. Vertragen sich diese Ansätze? Sind die gegensätzlich? Wo sind die Unterschiede?
Also das ist ein Stück weit in der Fachwelt eine große Debatte. Das muss man fairerweise sagen. Es gibt zwei Ansätze, einmal das AAT, einmal das AKT. Ich bin ein Befürworter des AKTs. Ich möchte dem AAT, nämlich dem Anti-Aggressionstraining, aber da nicht unbedingt alles absprechen. Ich finde, vieles, was wir machen, beruht aus dem ersten Ansatz, nämlich des AATs, die biografische Aufarbeitung und so weiter. Das, was mir aber überhaupt nicht am AAT gefällt, warum ich mich für das AKT, das Anti-Gewalt- und Kompetenztraining, entschieden habe, ist einfach der heiße Stuhl zum Beispiel, ja? Dass dort Jugendliche gedemütigt werden und das Ganze als Trainingsphase verstanden wird, und wenn sie diese Impulskontrolle in dem Training währenddem sie gedemütigt werden, beleidigt werden, wenn sie das unter Kontrolle behalten, dann wird es als Erfolg gefeiert. Ich kenne einige Jugendlichen, die in dem AAT waren, die wir echt schwer für das AKT gewinnen konnten, weil sie gesagt haben, das werden wir nicht wieder machen. Das heißt, ich bin ein absoluter Befürworter von demütigungsfreier Arbeit, weil ich denke, dass die Jugendlichen häufig schon genug auf dem Buckel haben, dass man da nicht noch irgendwie die demütigen muss, beleidigen muss und wie auch immer. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist beim AAT, wir sprechen vom Anti-Aggressionstraining beim AAT, der Begriff gefällt mir auch nicht, weil ich bin leidenschaftlicher Sportler, und Aggression finde ich extrem wichtig, auch beim Sport. Und ich glaube, wenn wir die nicht hätten, dann, also wenn wir als Menschen keine Aggressionen haben, dann sprechen wir von lethargischen Menschen, die möchte ich auf gar keinen Fall haben. Das heißt, ich möchte aggressive Menschen haben, aber die Aggression in die richtige Richtung kanalisiert. Das heißt, ein Anti-Aggressionstraining heißt, ich möchte Aggressionen verhindern. Das passt für mich auch wortwörtlich gar nicht rein. Das will ich ja gar nicht. Ich möchte, dass die Jugendlichen ihre Kraft, ihre Motivation, ihre Aggression in eine positive Zukunftsgestaltung stecken und nicht, dass sie die komplett abgeben und lethargisch in der Ecke liegen. Also das möchte ich auf gar keinen Fall.
Welche Projekte verfolgt Herr Knippertz noch im Moment gerade?
Also wichtig ist sicherlich zu nennen unsere Präventionsprojekte. Also wir haben einmal einen Ansatz, das Fancoaching, wo es darum geht, in den Bundesliga-Stadien dazu beizutragen, dass auch dort die Gewalt und auch diese extreme Stimmung, die da teilweise herrscht, ein bisschen deeskaliert wird. Und auch eine weitere Herzensangelegenheit, die ich jetzt habe, ist mit dem Künstler Mersat Marashi, der sich bereit erklärt hat, worüber ich mich sehr gefreut habe, an einem Präventionsmusical mitzuarbeiten, beziehungsweise nicht mitzuarbeiten, sondern er schreibt die Musik, er schreibt das Ganze, und wir wollen das deutschlandweit in den 16 Bundesländer-Hauptstädten aufführen, für Schüler kostenfrei anbieten. In diesem Stück wird halt mal auf Musical-Art, was ganz, ganz Social-Musical, was ganz, ganz Besonderes gemacht, mal nicht irgendwie Walt Disney, alles ist schön, sondern wir greifen die Probleme der Jugendlichen in dem Musical auf und wollen Lösungswege über das Musical zeigen. Also im Prinzip ein Unterricht, der in einem Musical stattfindet, mit Musikarten, die Jugendlichen ansprechen, Hip-Hop auf ihre Art quasi da nochmal anzusprechen und sie da nochmal zu sensibilisieren und vielleicht Handlungsoptionen und Wege zu zeichnen. Der Titel des Stücks oder des Musicals wird sein, Du kannst es schaffen. Ich denke, das spricht auch für sich.
Die Zeit neigt sich wieder dem Ende der Sendung zu. Haben Sie noch eine Botschaft für die Zuhörer aus Ihrer Sicht als Anti-Gewalt- und Kompetenztrainer?
Ja, eine ganz wichtige Botschaft eigentlich sogar. Denn bitte schauen Sie immer hin. Da, wo irgendetwas passiert, gucken Sie nicht weg. Zivilcourage ist das A und O, ganz wichtig. Niemand soll sich in Gefahr bringen, aber ich finde, gerade jetzt machen Sie die Augen nicht zu und haben Sie ein Herz für Ihre Menschen und gucken Sie hin.
Vielen Dank, Herr Knippertz. Schön, dass Sie heute da gewesen sind.
Gerne. Tschüss.
The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Rechtsgebiete. Mein Name ist Roman von Alvensleben und ich komme wieder zum Ende der Sendung und wie immer mein Fazit zu dem heutigen Thema der Sendung: Gewalt. Gewalt lohnt sich nicht. Man sollte immer hinsehen und auch versuchen, Gewalt zu verhindern, wenn man selber in eine Situation gerät, dass man feststellt, ich bin gewalttätig oder neige dazu, wendet man sich an einen Antigewalt- und Kompetenztrainer. Oftmals hat es mit Eigenverantwortung und Selbstwertschätzung zu tun. Ich verabscheue Gewalt letztendlich grundsätzlich. Ich wünsche Ihnen für das Wochenende noch alles Gute und einen schönen Resttag. Ich wünsche Ihnen viel Sonne im Herzen. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Radioaktiv Rechtsgebiete. Ihr Roman von Alvensleben.
Die Sendung Rechtsgebiete ist eine Talksendung und ersetzt keine rechtliche Beratung. In Bezug auf die Aussagen besteht kein Rechtsanspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Cry, and I believe him. What he never meant. really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh.
Oh, sword is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Be cold as a stone, rich as a fool. It turned all those good hearts away.
I'd be cold as a stone.